attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, was soll man sagen? Es ist Montag, in Monte Carlo wird gespielt. Niemand wäre lieber dort als ich. Doch, einer wäre lieber dort, mindestens einer wäre lieber dort als ich, nämlich der Tennisprophet Andreas Durieux. Servus Andi, Stan Wawrinka hat heute schon verloren. Denis Shapovalov auch. Es gibt viele Dinge, über die wir reden können und wollen. Grüß dich.
Servus, lieber Jens. Danke für die Gelegenheit, ja. Und ich bezweifle das, also ich würde einmal sagen, echt gern wären wir beide dort. Obwohl, wenn ich in den Fernseher schaue, das Wetter ist jetzt nicht unbedingt so einladend. Ist eher da wie bei uns in Wien.
Ein bisschen windig. In München auch ein bisschen kalt, was natürlich ist, weil nächste Woche ja das Turnier losgeht und dann ist immer kalt in München. Mhm. Ja, jetzt hat es diese vergangene Woche, das müssen wir schon abhaken, 3 Männerturniere gegeben, 2 50er, wo Filip Misulic sehr gut gespielt hat aus österreichischer Sicht. Und ein 500er Turnier der Frauen in Charleston. Es gab auch kleinere Turniere, aber ich glaube, das in Charleston war das Interessanteste. Womit magst du anfangen?
Naja, wir fangen jedenfalls auf Sand an. Ja, so viel steht
bitte,
fest.
Bitte.
Ich habe ja fast alles gesehen. Ich habe dir ja sogar geschrieben, unter Anführungszeichen, wie hochdramatisch zu Beginn die Partie Baez gegen Koboli sich anliest. Das war natürlich ganz furchtbar, aber der Herr Koboli hat es dann für sich entschieden. Noch ein zweiter Italiener hat sich eingetragen in die Siegerlisten. Ich überlasse das dir.
Luciano Darderi hat gewonnen in Marrakesch. Mhm. Und der dritte Sieger war Jenson Brooksby, auch ganz interessant, in Houston. Ja. Und dort auf rotem Sand. Der, glaube ich, aber nicht ganz der rote Sand ist, den wir in Europa auch haben. Zumindest hat er mir ein bisschen dunkler, ist er mir vorgekommen, kann aber auch sein, dass das mit den Wetterumständen zu tun hatte. Also Brooksby hat auch gewonnen, Darderi gewinnt, wie gesagt, in Marrakesch. Und ja, Koboli, der im Halbfinale gegen Misulic oder was Viertelfinale? Ich glaube, Halbfinale war es gegen Misulic.
Viertel.
Und da muss ich sagen, da hat der Misulic wirklich gut gespielt. Also da kann man dem Misulic keinen Vorwurf machen. Der hat den hin und her gejeigt, wie wir früher gesagt haben in der Steiermark. Mhm. Und der Koboli hat gute Defense gespielt und dann hat halt hier und da mit seinem Rückhand Longline den Misulic ausgekontert, kann man fast sagen. Aber das war wirklich gut. Das ist halt die Frage, wie oft kann er das auf den Platz bringen? Der Filip Misulic ist natürlich auch schwierig, bei einem 250 in Bukarest sich zu qualifizieren. Da ist der Cut halt nicht so hoch. Keine Ahnung, ob in München zum Beispiel in die Quali reinkäme. Ich glaube eher nicht und in Barcelona auch nicht. Aber das hat Mut gemacht. Und ich glaube aber für den Koboli, wenn ich da diesen Monolog noch kurz beenden darf, für den Koboli war das wichtig. Der hat schon lange nichts mehr gerissen. Der war im letzten Jahr dabei beim Lever Cup. Da ist er ein bisschen herumgestanden wie das berühmt-berüchtigte Falschgeld, weil er eben nicht zum Einsatz gekommen ist. Und für den war das wichtig, glaube ich, dass der einmal einen Turniersieg feiert und dass er so glatt gegen den Baez gewinnt. Das muss sehr kalt gewesen sein, Andi, weil der Baez hat sich, glaube ich, in den Wechselpausen teilweise Handschuhe angezogen. Aber das ist wichtig für einen Koboli und gut vor ihm, sage ich.
Ja, also der war da recht überlegen. Ich war überrascht, dass dem Herrn Baez nicht viel eingefallen ist in dem Zusammenhang. Was man noch sagen könnte, also die vielen Italiener, noch ein Italiener, und das war gestern, Monte Carlo habe ich auch schon gesehen. Ich verwechsel die ja alle, weil sie auch für mich so austauschbar sind.
Alles.
Ich danke dir vielmals, genau jener. Und der wiederum hat dem Gasquet ein Geschenk bereitet, nicht nur mit dem Doppelfehler zum Matchball, sondern dass er ihn gewinnen lassen, so hat es zumindest teilweise ausgeschaut, obwohl er sich auch gut geärgert hat, aber wurscht. Also es ist so, der Herr Gasquet, der ja sich überall verabschiedet und bald 39 wird, hat eben dort zum ersten Mal, das habe ich so schön gefunden, diese Geschichte, 2002 bei seinem Debüt als 15-Jähriger, schon den Herrn Squilari, wer sich noch erinnert, Argentinier, der auch immer in Kitzbühel zugegen war, dort eliminiert. Also diese lange Karriere ist schon bemerkenswert. Nicht?
War nicht Franco Squilari der letzte Spieler, der Thomas Muster in einem ATP-Turnier geschlagen hat? Oder mit welchem? Nein, den verwechsel jetzt mit einem anderen.
Na, das glaube ich nicht.
Ah,
ich glaube,
Spanier verwechsel ich ihn, glaube ich.
Dass der früher aufgehört hat.
Ja, ist auch möglich, ist auch möglich.
Nein,
ja.
Nein, das letzte Spiel von Muster, das weiß ich auswendig, müsste gewesen Open, sein, Paris.
Ja, French Open, genau.
Gegen. Ja, und es war aber nicht, sondern es war der Herr Lapenti. In vier Sätzen sogar. Der Muster hat überraschenderweise einen Satz noch gewonnen, nachdem er die Woche davor versteckt worden ist in St. Pölten, am Sonntag nämlich. Das hat uns der Ronny nicht gesagt. Der Grünel war stinkhass, damit wir nicht übertragen, Kubek gegen Muster, und es ist 6-2, 6-2 für Kubek ausgegangen. Hm. Also da hat es ihn schon gar nicht mehr gefreut, und das war sozusagen ein Legerl, obwohl die auch befreundet waren, natürlich, Grünel und Leitgeb. Und, aber das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Also das zu der Partie, und ich glaube, Labenti müsste der letzte Gegner gewesen sein vom Muster.
Ja, das ist durchaus legitim und möglich. Dann habe ich da wie immer was durcheinander gebracht. Ja.
Das macht nichts. Aber mir geht es laufend ja auch so.
Ja, so. Aber ein Wort noch, oder fangen wir mit Houston an, weil Jenson Brooksby ein spielerisch interessanter Spieler ist. Ob er ein interessanter Typ ist, weiß ich nicht, aber er spielt halt so, wie es früher Florian Mayer auch gespielt hat. Ein bisschen die eingesprungene Rückhand, der eingesprungene Rückhand-Stop. Der hat ja, glaube ich, 18 Monate, wenn nicht ganz 2 Jahre aussetzen müssen, weil er dreimal nicht bekannt gegeben hat, wo er ist, den Doping-Kontrolleuren. Und das finde ich jetzt schon erstaunlich. Da zu Beginn des Jahres hat er, glaube ich, hat in Australien was probiert, ist hochkant rausgeflogen. Und da merkt man erst, wie wichtig diese Matchpraxis ist, weil ich bin mir sicher, dass der viel trainiert hat. Aber Matchpraxis ist durch nichts zu ersetzen. Und schlägt den Tiafoe im Finale sehr, sehr glatt. Hat davor gegen den Paul gewonnen. Da war auch ein bisschen ein Masel dabei, aber das gehört auch so. Finde ich interessant. Nur ich glaube halt, Andi, dass die Ergebnisse von Houston für die europäische Sandplatzsaison genau Zero bedeuten, weil die ganzen amerikanischen Wühler, die dort unterwegs waren, die eigentlich gar keine Wühler sind, werden sich anschauen, wenn sie dann nächste Woche nach München, Barcelona, vielleicht diese Woche nach Monte Carlo kommen, und dann Rom, Madrid werden sowieso nichts reißen. Und in Madrid, in Paris, dann fürchte ich auch nicht.
Ich teile, lieber Jens, deine Einschätzung zu 200%. Es geht zwar nicht, aber du weißt, was ich meine. Nämlich, es wird für die amerikanische Yeti gewesen sein. Und was man dazu noch sagen kann, es war ja auch die Beteiligung von anders als amerikanisch gar nicht so toll, weil im Viertelfinale waren 8 Amerikaner, die allesamt, wie du richtig sagst, gar keine Sandplatz-Spezialisten sind. Und zum Herrn Brugby möchte ich noch sagen, der langweilt mich eher. Ja, ich weiß nicht, warum wir ihm nicht Unrecht tun. Wirkt ja sehr sympathisch und nett, war Qualifikant, ist aber nicht anzumschauen, wie der Herr Kubek immer konstatiert hat. Also das Tennis von dem ist ganz, ganz seltsam. Wie du schon erwähnt hast, geschoben und so, da kann man auch die Individualität einmal herausheben, und das Finale, es ist ja auch nicht ganz anders beim Herrn Tiafoe, der aber ungleich spektakulärer agiert, finde ich. Von der Technik her, ist er auch nicht der reinste Techniker.
Ja, beim Tiafoe ist halt immer noch faszinierend, wie er zwischen den Punkten über den Platz schleicht, wo du denkst, brauchst du Hilfe irgendwas, und dann aber, wenn der Ballwechsel mal läuft, dann fetzt er über den Platz. Das ist schon beeindruckend, aber ja, der Brooksby, wie du sagst, also mein Sohn, der für mich da immer ein Gradmesser ist, den langweilt er maßlos, so wie mich ungefähr Jack Draper langweilt, aber das ist wieder eine andere Geschichte. aber ich finde es dann doch interessant, weil Andy Roddick hat ihm ja angeboten vor ein paar Jahren, also bevor er gesperrt wurde, dass er doch bitte mal für 2 Wochen zu ihm nach, ich glaube, Andy Roddick wohnt in North Carolina, 2 Wochen hinkommt, und er zeigte mal einen Aufschlag, weil das ist ein absoluter Einwurf, der auf höchstem Level nicht funktionieren kann. Aber irgendwie gut finde ich, dass der nicht den Hut drauf gehaut hat, sondern dass er jetzt wieder da ist. Er war, glaube ich, über 500. Ich habe heute noch nicht gecheckt, wie er jetzt in der Rangliste ist. Das sind ja auch schöne Geschichten. Geschichten, die fast nur der Sport schreibt.
Ja, apropos Rangliste, da wollte ich noch hinzufügen, damit ins Bukarest der Viertelfinale noch einmal schalten. Mit diesem Erfolg ist der Herr Misolic wieder unter den Top 200 auf 194 im Live-Ranking. Ja. Witzigerweise 2 Plätze davor mit seiner höchsten Platzierung ever. Ein Novize unter den Top 200, 192 Lukas Neumeier, und noch 2 Plätze davor der Herr Rodionow, 190, der finde ich viel höher. stehen muss. Aber da ist er nicht der Einzige, von denen ich das finde.
Ich antizipiere eine Renaissance des österreichischen Tennis. Wahnsinn,
Ja,
Wahnsinn.
aber zwischen 194 und 190 leider nur.
Ja, da haben wir
Da wäre
kaum.
noch Platz für uns zwar, dann wäre es ratlos
Also
gefühlt.
in diesen Gefilden sind wir fast unschlagbar. Leider nur in diesen Gefilden. Und ja, ich höre halt immer, dass der Lukas Neumeier unfassbar, unfassbar fleißig ist. Der war in Menorca, das habe ich jetzt verwechselt. Der Neumeier war in Menorca im Halbfinale und hat dort gegen einen Pol Tifon noch nie gehört, ehrlicherweise. Der Sportskamerad aus Litauen, gegen den der Ofi verloren hat im Viertelfinale, Vilius Gaubas, von dem habe ich schon mal was gehört. Schade, ich dachte, der Ofi an Nummer 2 gesetzt, könnte vielleicht sogar das Turnier gewinnen. Hat das Doppel gewonnen, wohlgemerkt, mit Benjamin Hassan, der jetzt ja für Jordanien spielt und davor aber für Deutschland am Start war. Aber das ist halt, ja, wenn man es, und das ist toll, dass der Neumeier unter die besten 200 der Welt kommt, erstmal grandios. Ich war ja nicht mal entfernt davon, irgendwo hinzukommen im Tennis, aber wenn man schon so lang dabei ist, also noch zünde ich keine Kerze an. Sie steht da, die Kerze, lieber Lukas, aber ich zünde sie an, sagen wir 120 dann, ja, wo man wirklich dann riecht an den Top 100, dann zünde ich eine Kerze an. Vor
Ja,
lauter
es
Freude.
dauert noch. Es dauert noch, aber man darf nicht unfair sein. Du
Nein.
hast ja auch gesehen, wozu er fähig ist. Das fand ich vor allem eine psychische Bewährungsprobe in dem Davis Cup. Hat er doch
Den Virtanen, der Virtanen
den
geschlagen ist,
einzigen
gell?
Top 100
Ja,
Finnen hat er
ja.
doch dort geschlagen und das war ganz wichtig,
Sehr
wie
gut,
wir
ja.
später gesehen haben. Ja.
Ja,
Ja.
das war absolut gut. Und keine Frage, ja.
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 Naja, ansonsten, mein Freund, also Tatteri haben wir schon erwähnt.
Ja.
Der andere,
Da
der
sage
Popoli, haben
ich,
wir auch schon erwähnt.
Moment, darf ich ganz kurz zu
Und,
Marrakesch ein Wort sagen? Da wollen wir
ja.
den Kamil Majchak, wie auch immer man ihn ausspricht, kurz loben und vor allen Dingen dessen Coach, weil ich habe gesehen, der Kasi war dort. Kasi macht das ja in Personalunion mit einem polnischen Trainer, dessen Namen ich leider vergessen habe. Aber für Majchak war das wichtig, dass der wieder mal auf ATP-Level ein Match gewinnt und ist dort bis ins Halbfinale gekommen. Also bravo, Kasi.
Ja, das ist mir auch aufgefallen und ich war ganz erstaunt, weil ich das nicht wusste, ob sie es da mitbekommen, dass der Herr
Ja, ja,
Kass
ja, ja. Doch, ich habe mit ihm dann ab und zu mal gesprochen.
noch vielen Damen, wo er doch früher eher zugange war, jetzt einen Herrn sozusagen, wo diese Zusammenarbeit heute halt hier besteht.
Ja, also hat der Peter Gojowczyk auch kurzfristig betreut. Aber beim Gojo
Ja.
gibt's halt immer die Verletzungsprobleme. Aber
Ja.
ja. Bitte, weiter, weiter im Text. Wo
Naja,
gehen wir hin?
jetzt. Die Frage, also Damen sind dann extra zu behandeln. Gell?
Naja, gut, du kannst auch jetzt schon die Damen behandeln. Wenn wir die 3,250er abgeschlossen haben, dann geh jetzt zu den Damen.
Ja, dann würde ich das machen und da müssen wir jetzt doch, obwohl es uns beiden schwerfällt, doch einmal loben, die Frau Pegula.
Ja, fällt mir sehr schwer.
Ja, also ich weiß, aber sie hat das immerhin gewonnen. Letztes Mal war sie im Finale oder umgekehrt. Nein,
Nein,
sie hat
sie war
gewonnen.
letztes Mal sie hat's gewonnen und war in Miami im Finale.
Ja, so. Genau.
So,
Und die
und
Frau Kenin hat dort eine Auferstehung gefeiert. Ja.
ja, soll jetzt nicht böse sein,
Ja.
liebe feminin angehauchten Zuhörer und auch innen, aber das war ganz schlechtes Tennismatch. Mit Ausnahme von, also ich habe das Finale vom ersten bis zum letzten Ballwechsel gesehen, mit Ausnahme von ein paar Stops war das ein schlechtes Tennismatch.
Ja.
Weil da reichen Schläge zu Punkten, wo du dir denkst, warum rennt sie da jetzt nicht hin? Was ist los?
Ja,
Und
ja.
wie wenig es reicht, um ein 500er-Turnier bei den Frauen zu gewinnen, oder zumindest dieses 500er-Turnier. Also ganz ehrlich, ich habe die Finalspiele in Bukarest, Marrakesch nicht gesehen. Vielleicht waren die auch von der Qualität her Banane. Aber das ist ein 500er-Turnier. Die Pegula ist jetzt Nummer 3 der Welt. Die Canon ist Nummer 34, ist jetzt, glaube ich, oder 36. Und dass die Canon jemals ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat, also dass sich Garbine Muguruza nicht jeden Tag in den Arsch beißt, dass er damals in Australien dieses Finale nicht gewonnen hat. Schwierig. Aber wie gesagt, gestern, ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, wie wenig es braucht, um so ein großes Turnier, und Charleston ist ein großes Turnier, gewinnen zu können.
Ich verstehe dich, lieber Jens. War das doch auf grünem Sand,
Ja, das war der grüne
so
Sand,
wie
ja.
üblich. Ich habe das auch nicht verstanden. Da bin ich bei dir, weil ich hatte auch Houston, vor allem bei den Damen, auch immer grünsandig im Hinterkopf und diesmal war
Ja,
rote
ich
Asche,
glaube, da haben
die,
sie
wie du
es,
es
das haben sie
sagst.
vor 2, 3 Jahren einmal geändert, glaube ich.
Aha, die
Ja.
haben das gegeben. Naja, ist ja jetzt auch nicht das Thema gewesen, aber das ist eine interessante Beobachtung, die ich auch hatte. Und ich habe das aber auf die doch mehrheitlich eher namenlosen Partien zurückgeführt, dass denen nichts einfällt. Ich habe ein bisschen geschaut, UTS, was mich normal gar nicht interessiert. Und wo ein lieber Freund von mir, der Markus Floth, internationaler Sprecher ist für diese ganze Serie, der war natürlich auch in Nîmes. Und die haben gespielt in einem 2000
Großartig.
Zuschauer fassenden, ja, richtig, also allein diese Location, dann war dort eine Stimmung, das kannst du dir nicht vorstellen. Das Format ist für mich immer noch nicht nachvollziehbar, aber nachdem ich immer nur die besten Ballwechsel schaue, war das sehr schön und richtig entertaining. Also all das, was ich vermisst habe von Ideen, nicht nur bei den Damen, ein bisschen an der Strategie, hier und da ein Stopp, ja, das wird vermehrt eingesetzt. Aber man verzichtet gleich darauf wieder, wenn einmal einer hängen bleibt. Aber ansonsten ist mir nichts aufgefallen, wo ich sagen könnte, vielleicht sind wir auch ungerecht, weil wir ja von Hardcore, nicht wir, sondern die Weltelite kommt. Aber allein davon, was man doch auf Sand immer auch für intuitive Ballwechsel, die entstehen und Strategien und so beobachten konnte, war gar nichts da. Das hat mich auch sehr gelangweilt, muss ich sagen.
Ja, ein Wort nur zu nehmen. Bist du sicher, dass da nur 2000 Leute reingepasst haben? Weil ich habe einen Shot gesehen, wo du ehrlich
Vielleicht.
gedacht hast, dass es 7.000, 8.000 Leute sind. Eine große, wie das Kolosseum, ein Amphitheater war es ja nicht, weil das ist,
Ja.
glaube ich, nur zur Hälfte, aber fantastisch. Und ich meine, das muss man Muratoglu lassen. Der hat da begonnen, damals während der Corona-Zeit, ohne Zuschauer,
Ja.
bei sich selber zu Hause. Es hat auch ein paar Versuche gegeben, die nicht funktioniert haben, aber das Format hat es in Frankfurt, in Deutschland jetzt, glaube ich, zweimal gegeben, hat funktioniert. Es funktioniert in London. Es hat auf jeden Fall funktioniert in Nîmes jetzt mit Humbert und mit Monfils. Wenn halt zwei Franzosen dabei sind, gleich noch einmal besser. Gewonnen hat es, glaube ich, der Machatsch, oder? Ich glaube, der Machatsch hat es gewonnen.
Ja,
Aber von der,
das
also,
war nicht so relevant, wer dort
ja,
gewinnt,
aber
würde
vom
ich jetzt sagen.
Ambiente her und auch von der Idee her, dass sie dann halt ein bisschen eine Gaudi drum auch machen. Da gibt es ja auch, da haben sie gespielt, drei Leute auf der einen, drei Leute auf der anderen Seite. Und die müssen rotieren beim Schlag. Und der Punkt wird ausgespielt. Das ist einfach lässig, ja. Und das Publikum geht mit. Und das Publikum hat ja dann beim allerletzten Punkt des Turniers, glaube ich, war es, oder war es vielleicht sogar davor, so wie damals, du erinnerst dich, du warst ja da im Praterstadion, ich auch, beim Einspielen, wo jeder Schlag der Österreicher von Mustaskov mit irgendwie positiv bejubelt wurde und jeder Schlag von den Amis Agassi und Chang negativ bejubelt. Genauso war das dort auch. Die haben bei jedem Schlag ein Geräusch gemacht. Es ist einfach ein Gaudi. Ob ich das jetzt in Monte Carlo im Finale brauche, nein. Aber es ist einmal eine lässige Abwechslung gewesen.
Ja,
Jeder.
das habe ich auch gefunden. Das ist auch ein guter Vergleich, Jens. Ja, so ähnlich siehst du, daran habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Aber jetzt, wo du sagst, natürlich, es hat Jubel und Buh haben gewechselt, so im 1,5 Sekunden-Rhythmus, weil das Einspielen ja langsamer ist. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Und auch natürlich ging es dort um etwas mehr als beim Herrn Muratoglu. Aber es ist gar nicht schlechter Vergleich, finde ich auch. Und auch dieses Stadion hatte ja etwas, das war ja nur ein Drittel des großen, ich glaube, Ernst-Happel-Stadion hast.
Ja.
Auf jeden Fall das ursprüngliche Wiener Stadion. Ja.
Ja.
Und das war also ganz, ganz fantastisch. Was Größeres hat es nie gegeben. Mehr als 30.000 waren dort zugegen. Also das war fantastisch, ja.
So, jetzt gehen wir nach Monte Carlo, bitte. Ich
Ja,
habe.
das ist natürlich ungleich prestigeträchtiger als die Turniere, die wir bis jetzt besprochen haben. Mir fällt immer ein, Jens, nachdem ich als alter Hirsel wieder mal in die Björn-Borg-Zeit zurückverfalle, wie ich mich dort eingeschlichen habe als Schüler noch. Meine Eltern waren mit befreundeten Franzosen, Stadtrundfahrt Nizza und Monte Carlo, was weiß ich, war nur im Tennisplatz, um den Björn Borg zu sehen. Das war im 77er Jahr. Und dann habe ich nachgeschaut, ich habe mir gedacht, der hat doch eigentlich der Rekordsieger vor dem Rafa sein müssen. Das schon. Aber er hat es nur dreimal gewonnen. Genauso wie der Herr Muster und noch irgendeiner. Muss ich jetzt nachschauen. Es gibt drei, die dreimal gewonnen und dann kam Nastase, richtig.
Nastase,
Nastase
okay.
war ganz früh dran.
Ich sag
Muster.
Brugera zweimal
Und
wahrscheinlich.
jetzt haben wir sogar noch einen vierten, den Tsitsipas seit
Ah
dem
ja,
letzten
naja.
Jahr. Und der Herr Nadal mit 11 steht natürlich dort auch über allem, was mich gewundert hat. Und das wird auch diesmal ein Kriterium sein. Es ist alles andere als ein Lieblingsturnier von Djokovic. Der hat es über die Jahre nur zweimal gewonnen und ist dort zwar nicht gern, aber oft auch ohne sichtlichen Einsatz wieder vorn nach einer Runde. Also das ist für mich das Bemerkenswerte. Ich weiß nicht, wie du jetzt heuer die Favoritenlage siehst.
Naja, so, es ist so, der Djokovic, ja, hat komische Partien dort verloren. Gegen Musetti war mal Satz und
Ja.
Break vorne und verliert dann noch. Dann hat er dort verloren gegen Davidovic Fokina, wenn ich mich da richtig erinnern sollte. Aber er hat natürlich eine Auslosung, wo du dir denkst, das gibt's ja nicht. Er spielt es in der ersten Runde, also in seiner ersten Runde nach dem Freilos gegen Alejandro Tabilo, der gerade mit Ach und Krach gegen Stan gewonnen hat. Danach kommt er wahrscheinlich wieder auf den Dimitrov, den er auf Hartplatz, was sicherlich der bessere Belag vom Grigor ist, abgenudelt hat, als ob es keinen Morgen gäbe, in Miami gerade. Und dann im Viertelfinale, wenn es denn überhaupt so weit kommt, für die Spieler da unten. Aber setzungsgemäß wäre es der Dominant auf Sand, jetzt auch keine Koryphäe, oder Medvedev, der auf Sand erst recht nicht spielen mag. Medi spielt
Nicht.
heute gegen Khachanov, auch noch nicht gewonnen. Und dann erst im Halbfinale, wenn denn Zverev so weit käme, gegen Zverev, aber Zverev hat keine triviale Auslosung, ja. Spielt entweder gegen Navone oder Berrettini zu Beginn, dann gegen Lehecka oder wahrscheinlich Musetti. Ich sage mal so, Zverev im Halbfinale und Tsitsipas im Viertelfinale, gegen den er sowieso nicht spielen mag. Also Zverev hat diesmal eine richtig schwierige Auslosung, Djokovic eine richtig einfache Auslosung. Deshalb traue ich ihm tatsächlich zu, obwohl er selber sagt, er erwartet sich nichts, aber ich traue ihm wirklich zu, dass er dieses Turnier sehr, 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 sehr gut spielen wird.
Lieber Jens, nachdem du es vor dir hast und ich irgendwie das gerade nicht finde, was ist mit Alcaraz
Naja,
so?
der Alcaraz hat jetzt wahrscheinlich in der zweiten Runde, in seinem ersten Match hat er den Cerundolo, gegen den man nie
Ja.
spielen mag, der ist gut.
Ja.
Ja, oder ein Fabio, okay, Fabio wird wahrscheinlich nicht viel reißen, ist eine alte Nostalgie-Wildcard, die er bekommen hat. Alcaraz dann eben, sollte er gewinnen, entweder gegen Gasquet oder den Sieger Altmaier Oshie Aliassime. Die sind gerade im zweiten Satz, da hat der Altmaier den ersten im Tiebreak gewonnen. Er könnte im was sind wir, im Achtelfinale, im Viertelfinale auf Rublev treffen. Schauen wir mal, oder Fies. Und dann im Halbfinale wäre Ruud oder Draper. Ja, wenn er mal so weit kommt, ich glaube nicht, dass er gegen Draper noch einmal so viele depperte Fehler macht. Aber Alcaraz, ich sage, die erste Runde gegen Cerundolo, wenn sein erstes Match gegen Cerundolo, nicht einfach.
Danke für das, also es ist ja für beide Riesendruck. Also die sind nicht in die Gänge gekommen. Zverev haben wir schon zur Genüge erwähnt, aber auch Alcaraz nicht bis jetzt. Und da gibt es jetzt schon für den Zverev zumindest langsam ein bisschen was zu verteidigen. Der hat nämlich letztes Jahr eine durchaus brauchbare Saison gespielt, inklusive Paris. Und der Alcaraz sowieso. Er hat
Ja.
jedes Mal ein Sandplatzturnier auch gewonnen. Also da bin ich gespannt. Und der Cerundolo, wie du sagst, das ist alles andere als eine leichte Auftakthürde.
Naja, das Einzige, was ist, der Cerundolo ist vielleicht ein Spieler, der dem Alcaraz auch Rhythmus gibt, der ihn jetzt nicht mit einem Aufschlag wegbläst, was er vielleicht manchmal nicht mag, oder wer mag das schon, aber womit er nicht so richtig zurechtkommt. Ich hoffe immer auf Alcaraz. Ich bin komplett in seinem Lager jetzt, wie auch Andy Roddick. Wir beide, Roddick und Huber, sind die größten Alcaraz-Fans, die prominentesten zumindest.
Ja.
Und ja, ich weiß es, aber man weiß ja nicht, ja, dass er gegen Goffin erste Runde Miami verliert. Wer hat das vorausgesehen? Niemand.
Ja, niemand. Der Gauffin hat geglaubt, weil er ihn vorher auch schon
Ja,
einmal
ja.
geschlagen hat. Das haben wir ja schon gesagt, wie wichtig der Glaube. Na, werden wir sehen, wie der Glaube an sich selbst ist bei den ganzen Herrschaften. Fällt da sonst noch einer ein, der das eventuell gewinnen könnte?
Naja, mein alter Freund Casper Ruud, der,
Ja.
wo ich sage, Auslosung hat er Nakashima oder Batista auch gut, dann wahrscheinlich Tiafoe. Mit anderen Worten, im Viertelfinale sehe ich ihn sehr, sehr deutlich. Und dann gegen Draper, aber Draper auf Sand ist nicht Draper in Indian Wells. Und ich glaube, bei der Ruud letztes Jahr im Finale da, also wenn sich jemand richtig auf Sand gefreut hat, außer am Tsitsipas, dann war es der Ruud.
Ja.
Und den würde ich jetzt hier, ob der dann natürlich ein mögliches Finale gegen Djokovic oder Zverev gewinnt, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber das Finale würde ich ihm zutrauen.
Du hast jetzt den Namen noch erwähnt, den ich erwähnt hätte, hättest du ihn nicht erwähnt und ich erwähne ihn jetzt trotzdem.
Bitte.
Schön formuliert, gell? Nämlich Tsitsipas, weil der ist immerhin Titelverteidiger. Man glaubt es nicht und hat dreimal schon dort und ich frage mich immer, wieso der? Jedes Mal, und wenn er wieder gewinnt, werde ich mich ein viertes Mal fragen.
Naja, vielleicht auch, weil es ihm wirklich wichtig ist. Vielleicht, weil er dann weniger Zeit braucht, dass er sich auf Sand einstellt. Ich habe ihn nur gestern gesehen. Gestern hat er Doppel gespielt mit seinem Bruder. Die haben das auch gewonnen. Und ich weiß aus erster Hand, dass das Verhältnis von Stefanos zu Apostolos, zum Papa, im Moment ganz, ganz schlecht ist. Und das finde ich immer schade. Das finde ich immer schade, wenn Kinder mit ihren Eltern gerade mal ein bisschen über Kreuz liegen. Und das habe ich gestern nicht gesehen, aber Apostolos ist ja mit diesem zweiten Griechen unterwegs, mit dem Sakellaridis. Aber der hat wiederum mit dem Bruder Tsitsipas, der letzte Woche Doppel gespielt. Also mir würde das Herz aufgehen, wenn ich den Apostolos zumindest in Monte Carlo ab und zu, zumindest in der Nähe seines Sohnes sehen würde. Aber das bin halt nur ich. Ich
Na, du bist
alter
ja selten,
Romantiker.
du bist ja ein Romantiker und du bist einer, der selten griecht. Deswegen wundert mich, dass du dich bei den Griechen so gut auskennst.
Ja,
Trotzdem.
wenn
Aber
ich irgendwo eine
jetzt wäre
Quelle habe, dann in
natürlich
Griechenland.
interessant, ich meine, ich will dich hier nicht aufplatteln und du wirst das vermutlich auch nicht preisgeben, aber wer ist die erste Hand?
Na, es gibt eine griechische Journalistin sehr, sehr gut, mit der ich mich eigentlich bei den Grand Slams haben uns gesehen. Sie war einmal auch in Wien vor 2 oder 3 Jahren. Und
Deinetwegen.
nein, um Gottes Willen, weil der Stefanos da war. Und das ist
Aha.
halt, also die Reisen von der Kollegin, die orientieren sich natürlich schon wie Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas, gerade wo die spielen. Also sagen wir so, wenn in Dubai hintereinander die beiden Turniere sind, wo zuerst Sakkari und dann Tsitsipas spielen, dann würde es aus ihrer Sicht Sinn machen, hinzufahren. Vor allen Dingen, wenn der Stefanos dann auch das Turnier gewinnt. Wobei er hat in Doha gewonnen, nicht in Dubai. Aber ja, das ist mein Kontakt.
Ja, ich habe noch einen Namen, der auch schon einmal gewonnen hat und ich glaube dabei
Nein.
sogar den Rafa unterwegs geschlagen hat, nämlich
Gut.
der neue Schützling von Marat Safin, der erstaunlicherweise sehr cool wirkend, ich habe das alles schön beobachtet wird beim Training, herumlatscht, wie übrigens auch, und jetzt endlich hat der Paul Häuser gejubelt, der ja das vermeintliche Gerücht da immer geschürt hat, der Herr Becker beim Zverev am Platz gestanden ist.
Ja gut, okay, der Paul mag da jubeln. Ich verstehe es nicht, diese Sehnsucht, die da herrscht, dass der Becker unbedingt Coach von Zverev werden soll. Zverev ist in seinem Kokon da drinnen. Es gibt so viele Leute, die sagen, der braucht einen Input von außen. Ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Ja, vielleicht braucht er auch nur jemand, der ihm sagt, hab mehr Selbstvertrauen gegen die Gegner, die ja eh eigentlich nichts tun können, mit Ausnahme von Sinner und vielleicht Alcaraz. Aber okay, das ist das eine. Das andere ist, was mich jetzt ein bisschen, ich möchte nicht sagen überrascht, ich möchte eher sagen bestürzt ist, dass du überrascht bist davon, dass Marat Safin cool ist. Ich meine,
Naja,
hat es jemals
nein,
einen
ich bin
cooleren Spieler
überrascht
gegeben?
ich bin überrascht von der Gegebenheit, dass der als Coach auftritt.
Das
Das ist
ja,
die
das
große
ja.
Überraschung. Und was ich nicht weiß, du wahrscheinlich besser, ob er jetzt den ehemaligen Kitzbühel-Sieger beerbt hat, den Spanier, der ja jahrelang den gecoacht hat. Oder ist es auch nur ein zusätzlicher Mann in
Du
dem
meinst
Ganzen?
Fernando Vicente?
Ja, ja.
Es könnte sein, das weiß ich nicht, aber ich bin auch immer noch so geplättet oder wie soll ich sagen, irritiert von den langen Haaren, die Marat Safin plötzlich hat. Er
Ja,
schaut aus wie Bruno Petzold zu seiner besten Zeit und die war, wie wir
das
alle
ist
wissen,
ein super Vergleich,
ja,
ja.
die war, wie wir alle wissen, zwischen 1979 und 84 ungefähr. Der große
Ja,
Bruno Petzold.
der Große. Und ich finde dann herzig, wenn man sieht, die Leute, also wie sie auch wirklich selten nur noch zum Racket greifen, beziehungsweise vielleicht so nostalgisch sind, dass er es halt 20 Jahre nicht wechselt. Der hat dort den alten Prestige Pro in der Hand, mit dem er immer gespielt hat. Nichts gegen ihn, aber es ist eh schön zu beobachten. Die Marke wiederum passt ja zum aktuellen Ausrüster des Rublev dazu. Nur
Genau.
ist heute halt das Modell ein neueres inzwischen. Aber das sind so die Kleinigkeiten und eine sehr coole Swatch hat Neon, riesengroß hat er getragen. Das ist mir auch noch aufgefallen, weil die trage ich auch so ähnlich. Also damit schon wieder. Und Ray-Ban, wer es gesehen hat.
Ja. Auch dazu hätte ich was anzumerken, aber dazu später. Eine Sache noch, also Rublev hat gegen Nadal schon mal gewonnen in Monte Carlo, aber nicht damals, als er das Turnier gewonnen hat.
Ach so.
Ja, als Nadal, Rublev gegen Nadal gewonnen hat, das war jenes Turnier, wo Tsitsipas, ich glaube, seinen ersten Titel gefeiert hat. Und
Siehst
Rublev,
du, da habe ich was verwechselt.
ja, das
So,
ist ja nicht schlimm.
wie es dir auch schon passiert ist. Ich wollte noch ein Jahr erwähnen, weil das so in meinen Erinnerungen ist. Ich weiß gar nicht warum, weil es der Herr Boris nicht, wieder einmal nicht, es war also vorher gegen Muster dort nicht gewonnen hat und überhaupt kein Sandplatzturnier. Das ist ja eine große Unvollendete in seiner, vollendete in seiner so schillernden Karriere. Aber ich weiß noch 1989, da hat es der Horst Skow, ich glaube, unter anderem mit einem Sieg über den völlig demotivierten Agassi bis ins Halbfinale geschafft und ist dann an Boris gescheitert. Oder wo es ging, hat der, nein, ich verwechsel schon wieder, aber wurscht. Jedenfalls der Boris ist im Finale gegen Mancini gescheitert und das weiß ich deswegen noch ganz genau. Ich habe das nur teilweise gesehen, weil parallel hab ich gewonnen, das einzige Mal durch das Journalistenturnier. Und das war ein Riesenkrieg gegen einen Italiener, weil die Hunde haben mich natürlich, Italien-affin alle, haben mich dort gezerrt auf einen so einen Quarzsandplatz. Der war viel zu schnell. Und der andere hat sich dann das Kreuz verrissen im zweiten Satz und Break vor. Und ich habe nicht sehr laut gejubelt, aber ich habe mich gefreut. Der Pokal ist einer der größten, die ich je hatte. Und beim Heimfliegen haben die Leute mich um Autogramme gebeten. Der Muster war ja verletzt damals in dem Jahr. Also der war ganz traurig, dass er keine geben durfte. Das weiß ich noch. Ja. Das hat mein altes Ego jubelt nur immer, wenn ich die Geschichten erzähle.
Besser wird's noch mal. Schluss.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.